Die Ausstiegsklausel des Franzosen Karim Benzema bei seinem Verein Real Madrid beträgt 1 Milliarde und ist damit die höchste Ausstiegsklausel im Weltfußball. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darian Schmidt und irgendwo seine größten Ziels aufschreiben, Mike Werner.
Moin auch von meiner Seite. Hättest du nicht sagen können, dass der Fakt nicht mehr aktuell ist, dann hätten wir einen anderen genommen.
Jetzt. Ein Fakt weiter oben wäre gewesen, dass Max Kruse bei seiner Zeit bei Galatasaray mit Shisha-Kohlen sein Haus abgefackelt hat.
Und den hast du nicht genommen?
Du hast mir eine Zahl gesagt, also wir sagen immer vorher, Mike sagt mir eine Zahl und ich nehme dann einen Fakt
aus diesem Buch. Für die es nicht wissen, aus dem Buch Unnützes Fußballwissen, und da sind so 750 Fakten oder so drin. Wir sind jetzt bei Folge 130 oder so. Ich weiß nicht. Das heißt, es sind noch ein paar über auf jeden Fall.
Und dann hatten wir ja noch die Gabor Kiray-Wochen.
Ja, stimmt, da sind 5-mal Gabor Kiray-Fakten rangekommen. Du hast einen philosophischen Einstieg, da wollen wir auch gleich ansetzen. Darian hat die Frage gestellt, wie hoch kannst du zählen?
Nee, das war nicht also, meine Frage. Meine Frage war ja an dich, oder eine Aussage. Der Mensch weiß ja, dass er beispielsweise bis 500.000 zählen kann, obwohl er es noch nie gemacht hat. Und daraus wäre dann natürlich die Frage, die sich ableitet, wie hoch kann man denn zählen? Und jetzt frage ich dich, wie hoch kannst du zählen?
Boah, hoch. So bis 100. ich hab früher als Kind so mit, weiß nicht, 5 Jahren oder sowas oder 4, ich weiß nicht, einfach mal so, hast du auch gezählt, einfach so?
Nee.
So um zu gucken, wie hoch man kommt. Ich habe irgendwann dann mit 4 gemerkt, dass nach 100 nicht 100 kommt. Also, dass da 200 kommt, das habe ich irgendwann gemerkt.
ja. Also zählst du jetzt 99, 100, 200, 300, 400, 500?
Nein, 101, 102, 103, 199, 100, 100. Das hat mein 4-jähriges Ich damals gedacht. Und ich glaube, ich habe es über 2000 oder so gezählt. Ich weiß es nicht.
Ja, das ist nur ein sehr, sehr langer Tag.
Stell dir mal vor, du verzählst dich und fängst von vorne an.
Ich weiß gar nicht. Das hatte jetzt nichts mit 10 zu tun, aber immer als ich noch klein war und Fußball gespielt habe, da hatte ich immer Ohrwürmer von irgendwelchen Liedern. Und die habe ich dann das ganze Spiel lang einfach gesummt oder mitgesungen auch.
Hast du im Tor nichts zu tun gehabt, oder?
Nee, da hab ich nach draußen
ganz gespielt. Ganz random. Ich habe beim Tangle noch immer gezählt. Das macht ja noch ein bisschen mehr Sinn, um zu gucken, jo, wie viel schaffe ich. Teilweise ging das ja auch recht hoch, aber ja, irgendwann.
Und dann hast du da auch keinen Bock mehr drauf. 100, 100, 105 aufgehört, oder wie?
Ja, so circa. man merkt, der ganz große Druck ist so ein bisschen raus und die Existenzängste um unseren Verein, die sind auch so ein bisschen abgemildert, wobei die immer noch nicht ganz weg sind, bei mir zumindest. Die Relegation ist durch und wir sind hier so ein bisschen in der Auslaufphase der Saison.
Ja, und wir ranken ja heute Vereine und die Saisons dieser Vereine, dabei muss man sagen, sind wir etwas kreativer geworden bei den altbekannten Tierlists und vor allem bei den Kategorien, weil Saison heißt ja auf Englisch auch Season und dann gibt es das schöne englische Wort Seasoning, also auf Deutsch Gewürze oder so. Leider konnten wir uns bei Gewürzen nicht einigen. Da war beispielsweise Zimt bei mir ein Stück höher als bei Mike.
Für mich war Pfeffer zum Beispiel ein Top-Tier-Gewürz. Für Darian glaube ich nicht. Und da haben wir keinen Nenner gefunden.
Nee, und dann haben wir uns dafür entschieden, bei einem gab es nämlich einen Nenner, bei einem Gewürz, und zwar bei Salz. Und dann haben wir einfach Worte genommen, die das
Es gibt überraschend viele. Es gibt überraschend viele.
Ja, die das Wort Salz drinne hatten. Gut, soll ich einfach mal starten?
Ja.
Dann ganz unten ist der altbekannte Salzleckstein.
Erklärung?
Für Menschen recht unnötig, aber ich glaube, für Vieh ist das ganz nützlich, weil da Mineralien, Vitamine drin gelagert sind.
Ja, so circa. Ja, Salzleckstein, also unterstes Tier, für Menschen recht nutzlos. Da drunter oder da drüber etwas besser, aber auch nicht gut, das Salzwasser. Salzwasser hat ja den Vorteil, wenn du mal durch eine Welle durchtauchst, deine Nase ist danach auch einfach frei. Auf der anderen Seite.
Weiche Haut.
Weiche Haut. Wenn du zu viel trinkst, stirbst du halt aber auch, weil du verdurstest.
Ja, sehr gut. Dann in der Mitte einfach was so ein bisschen unauffällig ist, die Salzlampe.
Ich muss erstmal googeln, was das ist.
Ja, wer es nicht weiß, das ist ein Salzstein mit einer Glühbirne drin. Ja, sieht halt schön aus, macht aber auch nicht viel. Also macht vielleicht ein bisschen was in der Wohnung her, aber viel kann die jetzt auch nicht. Wenn man dran leckt, ist salzig. Guter Mittelpunkt. Dann die erste Kontroverse, der zweithöchste, das ist die Salzgrotte. Da hast du deine Bedenken geäußert, warum?
Weiß ich nicht, die ist halt auch so da. Kannst du mir da erklären, was der Vorteil ist? Ist ja schon ein gutes Tier.
Ist ja ein gutes Tier und ich war ja auch mal im Spa und da gibt es Salzgrotten. Und das ist schon gut, da ist deine Haut danach sehr gut, deine Nase ist frei, du fühlst dich danach einfach gut. Das ist einfach das perfekte Äquivalent zur 2 oder zum Bordgut.
Also so ein bisschen Wellnessfaktor für dich. Und ja, genau. Höchstes Tier, gibt nur eins.
Ganz klar.
Salzgitter.
Ja.
Salzgitter auf die 1.
Detroit vom Stichkanal.
Genau das. Darunter ist es auch bekannt. Und ja, wir gehen nach und nach die Vereine durch. Darian hat so ein Wheel of Fortune aufgemacht. Wird das dann mal fleißig drehen und dann ohne bestimmte Reihenfolge werden wir einfach mal durchgehen und einfach mal unseren gedankenfreien Lauf lassen.
Das ist ja auch klimaktisch gut gemacht, weil jetzt wissen die Zuschauer nicht, wann ihr Verein kommt und müssen im schlimmsten Fall alle 17 Vereine hören. Also auch da wieder Chapeau an uns beide. Und ich würde sagen, wir gehen mit dem ersten Verein rein. Und das ist der SC Paderborn.
Ja, ich denke, einen Verein, den man weiter oben einordnen muss, die Saison mal kurz durchgegangen aus dem Kopf, also auch lückenhafte Erinnerungen bei mir wahrscheinlich. Mhm. Erstmal erstes Kriterium, Trainer ist da geblieben bis zum Saisonende. Danach haben sie sich getrennt. Das war aber auch, finde ich, wie sie es gelöst haben, sehr fair für beide Seiten, glaube ich. Man hat gesprochen, hat gesagt, okay, nach der Saison ist dann Schluss, weil man andere Vorstellungen hat, finde ich fair. Man hat, oder Kwasniok und der SC Paderborn haben, finde ich, erfrischenden Offensivfußball gespielt.
Mhm.
Das hat mir auch gefallen. Dann interessante Spieler eingebaut, wie den Santiago Castañeda. Aaron Zehnter sowieso nochmal sich gesteigert zur letzten Saison. Da gab es auch positive Dinge. Die Torhüter-Thematik könnte man ein bisschen anschneiden, die war nicht ideal. Aber insgesamt würde ich sagen, eine sehr gelungene Saison. Leider hat man es nicht gekrönt am Ende. Das wäre dann für mich eine Relegation oder ein Aufstieg gewesen. Man ist Vierter geworden und deshalb die Salzgrotte. Zweithöchste.
Sticht bei mir aus ähnlichen Gründen. Ich würde die Torhüter-Thematik mit reinnehmen. Ich würde aber auch die Thematik einfach dieser 15-Tore-Stürmer, den man einfach so ein bisschen bei Paderborn vermisst, mit reinnehmen. Also hinten und ganz vorne hat es so leicht gekrankt. Kwasniok hat ja dann auch in der Saison mal Unmut geäußert, dass Paderborn nie so richtig oben mitspielen kann, weil da vielleicht auch die finanziellen Mittel fehlen oder dann auch der Mut, auch mal sowas einzugehen. Ist ja jetzt bei Köln im Gespräch. Bin mal gespannt, wie er das dann da regeln wird. Aber trotzdem für Paderborn, glaube ich, Vierter ist eine gute Saison. Aber ist ja nicht vielleicht schon die Messlatte erreicht? Das ist jetzt die Gegenfrage.
Ja, ich glaube, mit der Transferpolitik, die man fährt, und das ist halt Regionalligaspieler, Drittligaspieler mit Potenzial zu holen, vielleicht nochmal gespickt mit einer Laie aus der ersten Liga, ist das, glaube ich, auch schon das höchste der Gefühle. Ich glaube, irgendwann muss man da auch Geld in die Hand nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Paderborn unbedingt da ist. Ich finde auch, man kann als SC Paderborn damit zufrieden sein, wenn man in der zweiten Liga Vierter wird. Da ist überhaupt nichts verkehrt dran. Irgendwann hat man vielleicht mal wieder den Ausrutscher nach oben, dass man vielleicht nochmal hochrutscht. Aber in der Bundesliga sehe ich Paderborn von der Größe auch einfach nicht. Heißt nicht, dass sie sich das nicht verdienen können, aber die arbeiten da, machen ihr Ding in Ruhe. Es sieht ordentlich aus, man kann es sich angucken. Finde ich nicht schlecht.
Ich auch nicht. Ich würde sagen, Paderborn haben wir besprochen.
Und natürlich immer so ein paar Meme-Spieler drin, wie Grimaldi, der mich einfach abholt. Michel ist cool.
Einfach top.
Passt für mich.
Okay. Hat der nächste Verein auch Meme-Spieler? Denn es geht um von Detroit. Vom Stichkanal gehen wir zu Spreeanthen, zu Hertha.
Oh. Hertha hat definitiv auch Meme-Potenzial. Also, man hat angefangen mit Christian Fjell, den man geholt hat aus Nürnberg. Da hat man hohe Erwartungen dran gehabt, sonst hätte man keine Ablösesumme bezahlt. Man wollte aktiv spielen, man hatte auch irgendwie einen Kader, der super aufgebläht war am Anfang, aber auch ein paar interessante Spieler drin hatte. Boah, und das hat nicht funktioniert, ne?
Nee, das Fjell-Dilemma ist so ein bisschen ausgeglitten. Mit Leite ist es so ein Stück besser geworden. Ja, aber man hatte auch einfach so viel Unruhen dann in Berlin. Man hat die lange Rese-Verletzung, dann Spieler wie Tjaak Ernst oder auch Ibo Mase, die natürlich beide jung sind, aber auch irgendwie nicht so ganz an das Leistungsniveau der letzten Saison rankam. Viele allgemein so ein bisschen, ja, so mit Formtief zu kämpfen gehabt. Dann, was ja so ein bisschen bezeichnend auch ist, die Verpflichtung von John Anthony Brooks, den man ja als feste Innenverteidigergröße eingeplant hat, kein einziges Spiel für die Hertha machen konnte. Man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden zwischen, hat der Verein das selber sich verschulden lassen oder ist das einfach eine schlechte Saison, weil der Verein unruhig war oder dass man einfach ja irgendwo auch Pech hatte. Und ich würde Hertha erstmal in zweite Reihe einordnen, würde aber trotzdem sagen, dass es eine Salzwassersaison war.
Okay. Ich gehe noch einen runter. Für mich ist es Salzleckstein. Also, wenn man als Hertha BSC vor der Saison, gut, da können sie nichts für, aber von vielen Journalisten in den Aufstieg geredet wird, da war ich schon skeptisch. Also, den Punkt gebe ich mir auf jeden Fall. Dann wirklich behäbigen Fußball spielt, das war wirklich pomadig zeitweise, wo man einfach den Ball hin und her geschoben hat. Zu Hause war man katastrophal. Man hat, glaube ich, vom 9. Spieltag gegen Eintracht bis in die Rückrunde kein Heimspiel gewonnen. Man hat allgemein mehr Spiele verloren als gewonnen und ein Torverhältnis von -2 auf Platz 11 mit ja immer noch dem Kader, den man da hat, von den Namen her und von dem Druck, den man auch hat, aufzusteigen. Boah, finde ich richtig schlecht.
Ich merke schon, ich glaube, ich war so ein bisschen netter in meiner Einordnung.
Man muss ja natürlich auch mal ein bisschen,
ein bisschen
polarisieren. Ja, man
muss Kontroversen,
man kann nicht alles ins C packen. Das funktioniert nicht.
Wie nennt man das nicht in der Mathematik, wenn sich das so an den beiden Außenpunkten ballt und nicht in der Mitte?
Polarisierung oder nicht, oder? Also ich weiß, was du meinst. Dass
naja.
Der Mittelwert ist dann nicht mehr ganz repräsentativ, sondern ist halt die Mitte.
Ja, ich glaube, so sieht das bei mir aus und bei mir ist, bei dir sieht das eher nach Polarisierung aus und bei mir dann eher so eine Stauchung in der Mitte.
Habe ich gar nicht. Bei mir ist es recht ausgeglichen.
Ja?
Ja. Was ist denn der nächste?
Gut, dann. Ja, der dreht gerade noch.
Wie lange dreht denn das Ding?
Der braucht richtig lange zum Ausdrehen. Aber es ist ein schöner Übergang, weil Hertha wird sich freuen, dass da nach dieser Verein kommt, nämlich der KSC. Der KSC hat eine Saison, wo ich am Anfang der Saison gesagt habe, da muss man gucken, dass man nicht nach unten reinrutscht. Man hatte, finde ich, einen großen Umbruch. Man hat viele junge Spieler geholt, die auch zwar vielversprechend sind, aber die noch nicht viel gezeigt haben. Man muss aber auch sagen, nach der Hinrunde sah das sehr gut aus. Man war Zweiter, ist dann natürlich so ein bisschen abgefallen in der Rückrunde, die so ein bisschen schleppend verlief. Aber ich finde, man kann schon sehr zufrieden sein mit der Saison des KSC. Man kann sich da einen Schritt weiterentwickeln, finde ich. Man kann hoffen, dass das nächste Saison nochmal ein Stück besser wird. Ja.
Ja, in Karlsruhe gebe ich dir recht, hatte viele Abgänge zu verkraften, auch Stützen wie ein Stindl, der jetzt vielleicht sportlich nicht mehr der Topspieler war, aber ich glaube auch fürs Gefüge, ein Gondorf, die mir da jetzt spontan einfallen. Dazu, also du hast ja schon angesprochen, sind ja Zweiter gewesen in der Hinrunde, dann hast du natürlich Zivzivaze verloren, der tut da richtig weh und dann war das auch so eine Thematik vorne, fand ich, dass ähnlich wie bei Paderborn auch so ein Stürmer gefehlt hat, der dir dann eben deine 15, 16 Tore macht, die du auch brauchst, um da oben vernünftig mitzuspielen. Aber jetzt auch Spieler reingebracht wie ein Conte, der eine gute Rolle gespielt hat. Ein Eckloff jetzt
Ben
auch. Ben Fahad, ein Weiß im Tor, finde ich, hat eine richtig starke Debütsaison gespielt. Und ja, da in der Mitte sind in der Mitte gelandet für mich auch in der Tierlist. Es ist für mich eine Salzlampe. Ist okay, sieht nicht schlecht aus, für mehr hat es aber nicht gereicht, aber ich bin beim KSC ganz guter Dinge, wie sich der Verein entwickelt, man hat sich wieder stabilisiert in der zweiten Liga, ist ja gar nicht so lange her, da hat man noch dritte Liga gespielt, finde ich absolut in Ordnung.
Ja, ich habe sie einhöher, einfach weil ich die Entwicklung und weil ich vor der Saison mehr Angst um diesen Verein hatte, finde ich es doch dann schon erstaunlich, wie stabil sie sich gehalten haben, auch vor allem mit Hinblick der Hinrunde, dass man da, also ich hätte ja gedacht, dass sie zwei ähnliche Rückrunden spielen oder wie die Rückrunde so eine Saison spielen.
Aber, die wäre auch okay, by the way, ne? Die war auf Platz 9 oder 10 oder so.
Ja, sind jetzt auf 9 eingetrudelt. Aber es spielen natürlich dann auch so ein bisschen die Punkteausbeute der Hinrunde noch mit rein, ne?
Ja, ich gucke kurz nach. Die Rückrundentabelle hatte ich vorher auch kurz drin. Da stehen sie auf Platz 10.
Ja. Nicht völlig besonders. Okay. Ich dachte eher, dass sie weiter unten landen, vielleicht sogar mit dem Abstieg mitspielen. Aber man kann schon sehr zufrieden sein. Nächster Verein ist einer der Aufsteiger, und zwar der erste FC Köln.
Ach so, die Aufsteiger. Ich war gerade bei den Regensburg, Ulm, Münster. Köln, ja, man hat angefangen mit Feuerwerksfußball, aber ja. Ergebnisse haben nicht gestimmt. Dann ist man komplett in die andere Richtung gerudert. Wirklich phasenweise keinen schönen Fußball gespielt, warum auch immer, jedes Spiel 1-0 gewonnen. Und hinten raus wurde es dann nochmal eng.
Ja, man hat ja auch Gerd Struber dann irgendwann entlassen, ist mit Friedhelm Funkel über die Ziellinie gegangen. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich habe sie in der Salzgrotte eingeordnet, einfach weil das große Ziel Aufstieg halt über allem steht und das haben sie auch geschafft und auch mit dem Kader, der einfach jung und gut ist und einfach viel zu gut für die zweite Liga. Hätte man es dann aber doch einfach souveräner machen müssen. Wir haben das ja schon in der Saison angesprochen, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass die nicht so auf 100% spielen, sondern vielleicht so auf 70, 80, aber dass da einfach noch mehr möglich wäre. Ja, deswegen Salzgrotte.
Ich hatte auch am Ende hatte ich ja wirklich ein bisschen Angst um die, weil in Nürnberg hat man auch extrem wackelig gewonnen. Letztendlich hat man es gegen Lautern dann aber sehr souverän gelöst. Und ja, individuelle Klasse plus einen überragenden Schwebe hinten im Tor. War so, und die Defensive war auch sehr gut. Das war so ein bisschen das Erfolgsrezept. Wenn du absteigst, und hier gibt es ein paar Beispiele in der Liga, und dann sofort wieder aufsteigst, dann hast du, finde ich, vieles richtig gemacht. Und wenn es jetzt nicht so schön war, ist eigentlich egal. Für mich Salzgitter.
Okay. Das hätte ich nicht erwartet
also von dir. Das Gegenbeispiel Hertha hatten wir ja auch schon.
Ja. Auf jeden Fall, eigentlich hast du eine perfekte Überleitung gelegt für den nächsten Kandidaten, denn du hast gerade von Absteigern gesprochen und letzte Saison waren es noch Aufsteiger, sind diese Saison dann aber mehr oder weniger sang- und klanglos abgestiegen. Es geht um den SSV Jahn Regensburg. Ich würde einfach mal wieder anfangen, einfach eine sehr, sehr bittere Saison für den Jahn. Man ist ja mehr oder weniger sang- und klanglos abgestiegen. Man hat sich in der Saison von Joe Ennox getrennt, hinten raus dann noch von Patz. Man hat kaum richtig so immer um den Klassenerhalt mitspielen können. Man war immer so 6, 7 Punkte davon entfernt, mal so richtig einzugreifen. Und dann ist man auch einfach runtergegangen, ja. Ohne so richtig zeigen zu können, zu was sie imstande sind.
Ja, sie hatten immer so 1, 2 Ansätze. Vor der Saison hatte ich ja schon irgendwie ein bisschen die Hoffnung, dass das was werden kann, weil man auch zum Beispiel den Ernst geholt hat, der, finde ich, nicht so ganz das erfüllt hat, was ich erwartet hatte. Und ja, immer so ein bisschen die Hoffnung gehabt. Oder es war halt wirklich sehr viel Hoffnung, wenig Grundlage dafür eigentlich. Man hat dann immer so mal ein Heimspiel gewonnen auf einmal. Ja. Und dann war man wieder so 5 Punkte dran und ja, mit so 2 Siegen in Folge kann ja was passieren, das haben sie aber nie geschafft. Auswärts 2 Punkte geholt, ich glaube, das muss man erwähnen und viele Ausrutscher, obwohl so viele, es waren Ausrutscher, also man kann es gar nicht mehr Ausrutscher nennen, so häufig wie es passiert ist, 8-3 in Nürnberg, 5-0, 6-0 klatschen auch gegen Ulm auswärts im direkten Duell damals. Ja. Ich war gerade bei Ingolstadt, Elversberg auswärts, haben sie auch 6 Stück bekommen, da gab es genug von. Salzleckstein.
Für mich auch. Ich weiß noch, ich hatte am Anfang der Saison, ich glaube, das war gegen Hertha oder den KSC, das Spiel gesehen, wo der Jahn zu Hause gespielt hat. Das war, glaube ich, der 3. Spieltag oder so. Und da dachte ich mir schon, boah, es wird ganz, ganz eng für Regensburg, weil sie da auch einfach Schwächen aufgezeigt haben, die du als Aufsteiger nicht haben darfst. Das sind vor allem diese Standardschwächen, offensiv wie defensiv. Dann wenig kreiert mit dem Ball. Ja, und muss man auch sagen, Gebhardt, ein junger, talentierter Torwart, konnte sich auch immer nicht so richtig auszeichnen. Und Pollersbeck hatte, glaube ich, 2 gute Spiele, bis er dann sich auch so ein bisschen dem Trott von Regensburg angeschlossen hat. Für mich auch ein Salz-Leckstein, wenn ich das noch nicht erwähnt hatte.
Ja, es war vorne zu wenig, hinten gar nichts. Und ja, mir fällt bei Regensburg jetzt ehrlich gesagt auch kein Spieler ein, wo ich jetzt sagen würde, oh ja, den sehen wir nächstes Jahr in Liga 2 wieder. Da hat mich jetzt keiner so richtig überzeugt. Vielleicht einen Leopold Wurm auf Perspektive.
Aber Garnaus könnte man vielleicht noch überlegen.
Ja.
Aber da hat man auch einfach,
könnte ich mir vorstellen, dass wir da dann nächstes Jahr anklopfen.
Brian Hein.
Mhm.
Mhm. Nächster.
Mhm.
Los ist geht's. Auch einer der Aufsteiger, ist auch der einzige Aufsteiger, der diese Saison drinne geblieben ist, und zwar direkt auf Platz 15, bin ich der Meinung, Preußen Münster. Und Preußen Münster hatte eine Saison, die man ja sich mehr oder weniger als Aufsteiger wünscht. Man hat lange um den Klassenerhalt mitgespielt, hat ihn dann auch am Ende festmachen können. Man hat sich in der Saison dann von Sascha Hildmann getrennt, was als, wir auch sagen, wahrscheinlich so ein bisschen als Kontroverse getitelt wurde, wo man aber im Nachhinein sagen muss, das war genau der richtige Zeitpunkt, um den Trainer zu entlassen. Man hat typischen Aufsteigerfußball gespielt, das, was Jan Regensburg nicht hatte. Man hatte eine Standardstärke, man hatte eine Einwurfgefahr, man hat ekligen und aggressiven Fußball gespielt, man hat sich auf Konter ausgeruht, man hatte, muss man auch sagen, einen Mees, der einfach super drauf war und ich glaube 8 Kopfballtore gemacht hat diese Saison. Klassenerhalt, direkter Klassenerhalt, ein voller Erfolg. Für mich ist es eine Salzgrotte. Was? Kleine Marke. Sascha Hildmann. Sascha Hildmann ist für mich grade, so ein bisschen.
Du hast gerade argumentiert, ja, top und hier top und da super, Salzgrotte. Du bist ein Lehrer, der die 1 nicht gibt, wirklich.
Doch, aber mir fehlen, also
du spielst deine zweite Saison. Wenn Münster so
8-9 Plätze höher wäre, dann,
hätte ich noch 9 Plätze. Ich habe sie erst hatte ich sie in Salzgrotte, ich bin aber gerade noch mal ins Überlegen gekommen. Ich bin ins Überlegen gekommen.
Ja.
Meine Argumentation, du spielst seit 2 Jahren wieder relevanten Fußball, also Profifußball. Du hast vorher Regionalliga West gespielt, davor mal ein Ausrutscher, ja, dritte Liga vielleicht irgendwann mal drin gehabt, aber mit der zweiten Liga hatten die ja jahrelang nichts zu tun, zumindest nicht in meiner Lebzeit. Und dann kommst du da rein, stellst da auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe auf, spielst also 40 Tore vorne erzielt, das ist absolut solide, hinten stand man richtig gut mit 43. Und das war halt ein Fund, was man die ganze Zeit hatte. Und man hat sich dann auch dann, als es gezählt hat, unglaublich gesteigert. Und auf einmal auch guten Fußball gespielt und direkt einen Klassenerhalt. Also was willst du noch mehr? Also ich gehe sogar in Salzgitter. Jetzt, ich ändere meine Meinung und gehe in Salzgitter für Münster.
Ja, aber das jetzt hier pathetisch zu sagen, ich bin Salzgottes Scheiße und eben gerade nochmal wechseln. Also das finde ich hier, das muss aufgeschrieben werden. Das ist ja immer der Journalismus, der mir gefällt. Immer die Meinung ändern, wie sie gerade passt.
Ich habe mir das gerade argumentiert und ich reihe mir vieles zusammen und rede mir vieles schön und das jetzt auch.
Ja, genau. Ja, perfekt.
Bin gespannt auf die nächste Saison.
Ja.
Wie sie ihren Kader verbessern wollen. Es gibt ein paar Spieler, die Fragezeichen haben auf jeden Fall. Ein paar Spieler, wo man auch mit dem Alter gucken muss. Marc Lorenz. Und
ja.
Mal schauen. Stadion wird besser werden oder moderner.
Es gibt, glaube ich, einen Livestream, ne?
Ja, von der. Müsste ich nochmal reingucken.
Von der Hintertribüne da, der durchgehend läuft. Ich weiß auch gar nicht, wie das, weil es ja auch ein großer Anteilhaber an der guten Defensive, ob Johannes Schenk nur geliehen ist oder ob er gekauft wurde.
Das ist eine wichtige Frage, die ich auch
nicht beantworten kann. Das ist ein sehr, sehr heißes Eisen für die zweite Liga.
Gehe ich mit und perspektivisch auf jeden Fall Bundesliga.
Ja, auf jeden Fall. Perspektivisch Bundesliga hätte man vielleicht diese Saison erhofft, hat nicht ganz geklappt. Und jetzt für nächste Saison stehen viele Fragezeichen über den Köpfen der Magdeburger. Der erste FC Magdeburg eine gute Saison gespielt, mit Christian Titz wieder so ein bisschen den Ballbesitzfußball angepasst. Man hat auch mit Martin Kaas das fehlende Puzzlestück gefunden. Ich hatte ja damals, ich glaube, Karweiner vorgeschlagen. Martin Kaas geht in die gleiche Richtung, kann mitspielen, kann aber auch einfach mal im Strafraum stehen und dir eine Butze machen. Ist genau der Stürmer, den du brauchst, damit du oben mitspielen kannst. Konnte man am Ende nicht veredeln. Jetzt, Christian Titz hat seinen Abgang mehr oder weniger schon angekündigt.
Der ist fest, also er wird gehen.
Ja, ja. Und Martin Kaas hat wahrscheinlich auch Interesse geweckt. Ich denke mal, da werden noch ein paar andere Leute interessant werden für die drüberliegenden Vereine.
Ja, wo hast du eingeordnet? Oder soll ich erstmal?
Mach du erstmal. Ich mache ja immer erst so eine Einleitung. So eine spannungsaufbauende Einleitung. Ja.
Man merkt dein Storytelling. Ja, ich glaube, für Magdeburg war es die beste Saison seit der Wende.
Ja.
Wird so sein, ne? Auf Platz 5 abgeschlossen.
Mhm. Seit dem Mauerfall.
Ne? 64 Tore erzielt. Das ist richtig stark. 52 bekommen, kann man drüber streiten. Dazu hat man sich entschieden, erst ab Februar Heimspiele zu bestreiten. Also davor hat man ja nichts gewonnen zu Hause. Dafür auswärts alles. Also irgendwie war es eine komische Saison, aber eine mit sehr schönem Fußball. Die Transfers hast du angesprochen, einen Kaas, einen Mathiesen, haben mir richtig gut gefallen. Burcu, der leider nur geliehen ist, hat auch gut gewirbelt da auf außen. Ich konnte mir das auf jeden Fall gut angucken, konnte mich da auch für begeistern. Auch eine Euphorie um diesen Verein, die da entfacht wurde. Es hat halt letztendlich dann nicht fürs ganz große, für den Aufstieg gereicht. Salzgrotte.
Sticht.
Sind wir uns einig?
Sind wir uns einig? Jetzt müssen wir hier irgendwie die nächsten 10 Sekunden übrigens füllen, solange, ja.
Mach du. Gibt ja auch ein paar Offensivspieler jetzt mal ab. Cheka zu Elversberg ist ja auch fest.
Und vielleicht, das wird schon wieder funktionieren, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Obwohl, man weiß ja noch nicht, wer als Nachfolger für Horst Steffen kommt, der ja bei Werder unterschrieben hat. Und ich habe dir das ja, geschrieben. Das wird funktionieren. Ich habe mir den Signing Day angeguckt. Ich habe mir die PK von ihm angeguckt. Horst Steffen, ich glaube, das wäre ein Trainer, unter dem ich nur lieben würde zu trainieren.
Ich freue mich auch für alle Werder-Fans, die jetzt den Fußball sich angucken dürfen. Aber das ist erst Thema, wenn Elversberg gezogen wird hier mit deinem Glücksrad.
Vielleicht wohnen sie das ja schon. Wohnen sie nicht.
Klasse.
Klasse, aber ein Verein, der ähnlich gut gearbeitet hat und aus Niedersachsen kommt, Hannover.
Ja, also vor der Saison in meiner Prediction, glaube ich, auf Platz 3 gelandet. Mhm. Mit dem furiosen Duo Tresoldi und Rochel. Ich muss mal kurz nachgucken, wie viele Scorer es letztendlich waren. Wie viele Scorer mir da fehlten.
Die kratzen nicht mal die 20. Oder wie viel hattest du? 30 hast du gesagt. Oder
40? 40.
Ich glaube, die haben nicht mal die Hälfte, Hälfte gereicht.
Hannover, und das sage ich wirklich mit einer neutralen Brille, also so neutral, wie ich halt sein kann, es war sehr schwere Kost.
Ja. Man hat, du hast es gerade angesprochen, man hat im Transfersommer, finde ich, auf dem Papier gute Arbeit geleistet. Jessica Gang kam, fand ich sehr interessant. Josh Knight, der kam, fand ich auch gut, auch im Winter mit Boris Tomiak hat man da nochmal nachgelegt. Yannick Rochelt war auch eigentlich jemand, auf den man, worauf man Auge haben sollte. Und die haben alle nicht so richtig funktioniert. Dann hat auch noch Nicolo Tresoldi angefangen, so ein bisschen in Stocken zu geraten. Dann hatte man diese Saison 3 Trainer.
Ich habe mal gerade nachgeguckt. 12 Scorer haben die zusammen aufgelegt.
Und wie viel davon hat Tresoldi? Wahrscheinlich 8 oder so.
8 Tore, eine Vorlage. Ich glaube, Rochel 2 Vorlagen, ein Tor oder so. Boah, ich habe 40 gesagt. Boah, das ist ein sehr schlechter Take gewesen.
Das können, glaube ich, viele Hannover-Fans auch sagen. Zu dieser Saison, weil es auch einfach, man hat keine große Entwicklung hinbekommen, man wollte oben mitspielen, das hat mal so gar nicht geklappt, man hat sich an Trainern verbrannt, Breitenreiter ist in die Hose gegangen, Leite für mich so ein bisschen überraschend gegangen, weil man mit Breitenreiter auch einfach keinen Fußball gespielt hat, der sich nach Weiterentwicklung angefühlt hat, und das hat sich Hannover allgemein nicht, also ich hatte bei Hannover selten das Gefühl, hier hat sich spielerisch was weiterentwickelt, sondern es war dann meistens dann auch von individueller Klasse abhängig, nicht nur offensiv, sondern auch defensiv. Ron-Robert Zieler hatte eine grandiose Rückserie. In der Hinrunde fand ich ihn halt durchschnittlicher Torwart, aber in der Rückrunde hat er dann nochmal wirklich auch beigetragen, dass das nicht noch übler aussieht.
Gehe ich erstmal mit. Ich würde sogar noch härter ins Gericht gehen. Ich würde sagen, das war keine Weiterentwicklung unter Breitenreiter, das war eine Rückentwicklung. Also Hannover hat in der Hinrunde eine Top-Defensive gehabt, haben sie in der Rückrunde auch gehabt. Aber ganz ehrlich, die haben irgendwann nur noch irgendwelche Standards von Leopold da reingeschlagen und gehofft, dass Neumann den Kopf hinhält. Da ist ja nichts passiert sonst offensiv, außer Gindorf hat mal einen mit der Hacke weitergeleitet. Das waren die einzigen Offensivaktionen, an die ich mich erinnern kann, von Hannover. Also offensiv war es wirklich fürchterlich für den Kader, den man da auf dem Papier hatte. Und ich bin auch der Meinung, und das haben sie auch selber schon eingesehen, dass man im Sommer da mal gut durchkehren muss mit dem Besen. Also viele abgehen oder viele Abgänge, manche stehen da schon fest, Neumann ist weg. Ein Kunze geht zu Kaiserslautern, dafür hat man einen Neubauer außen geholt, das wird wieder interessant. Und eben gerade auch noch frisch reingekommen, noch einer.
Allgeier, ne? Oder Sterner?
Sterner von Dynamo, der ja von Kiel ausgeliehen war. So. Da hat man auf jeden Fall neues Blut dann drin, das ist auch notwendig.
Man hat ja auch Franz Roggo, glaube ich, geholt, schon ein Stück vorher, der jetzt erst zur neuen Saison kommt. Und natürlich Marius Wörl, der gerade mit Arminia Bielefeld eine der besten Saisons seines Lebens wahrscheinlich gespielt hat. Zudem hat man Kellmann geholt, finnischer Stürmer, ich glaube auch wieder in Polen, der da gut einen weggeknipst hat, auch wenn da die falschen Farben hat. Ich kann mich, auch wenn er kein polnischer Stürmer ist, aber ich kann mich davon nicht freimachen, solche Stürmer ganz geil zu finden.
Okay, lass ich so stehen. Wo habe ich da eingeordnet? Salzwasser.
Sticht.
Ja, also da gab es schlechtere Vereine, als dass man die in Salzleckstein packen würde, aber für drüber reicht es dann auch nicht. Also unterm Strich sehr enttäuschend im Dreijahresplan auf Platz 9. Wenig mit dem Aufstieg zu tun gehabt, nur phasenweise. Ja, gehen wir weiter.
Gehen wir weiter. Sehr viel mit dem Aufstieg zu tun gehabt und auch der große Bruder vom kleinen HSV ist nämlich der große HSV und zwar der Hamburger SV. Ja, ganz oben drüber steht natürlich der Aufstieg. Man hat mit Merlin Porzin sich auch fußballerisch weiterentwickelt. Auch wenn man erst dachte, dass die Verletzung von Robert Glatzel Hertha ins Gewicht fallen würde, hat es am. Ja?
Ja, du sagst Hertha, aber du hast Hertha. Nee. Also, verstehst du, was ich meine? Der alte Hertha-Witz. Also,
ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich finde die Saison ist ein voller Erfolg, weil man halt auch aufgestiegen ist, dieses Leid nach 7 Jahren endlich erlösen könnte. Es gibt nichts anderes außer Salzgitter.
Den habe ich auch. Da gehe ich mit. Höher sind nur die Ticketpreise zu ranken auf jeden Fall. Ja. Wo man auch sagen muss, der
zwei Derbys nächste Saison, ne? Das wird richtig kassenvoll machen.
Junge, 4 Derbys. Du hast ja nur 2 zu Hause, so, ja, aber 4 Derbys genau. Insgesamt. Polizei freut sich auf jeden Fall. Man muss aber auch sagen, dass der HSV auch ein bisschen von einer schwächelnden Konkurrenz profitiert hat. Also mit 59 Punkten direkt aufzusteigen, das klappt auf jeden Fall nicht jedes Jahr. Es ist aber hochverdient, also mit Abstand die beste Offensive, 78 Treffer. Defensiv, 44 Tore, ja, naja, gibt schon bessere, aber ist jetzt auch nicht katastrophal.
Ich kann mich daran erinnern, dass 2 Podcaster, die das nebenberuflich machen, mal erwähnt haben, dass man vielleicht mal die Defensive stabilisieren sollte mit Transfers, aber
ja, wahrscheinlich holen sie dann den nächsten Stürmer oder so, ich weiß es nicht.
Glaube ich auch.
Ja, letztendlich sind sie aber aufgestiegen, auch wenn man noch mal ein bisschen gezittert hat, verdient aufgestiegen, ja, Salzgitter. Viel Erfolg und bis nächstes Jahr hoffentlich nicht, aber an alle Hamburger, ihr seid weiterhin willkommen hier.
Ja, auf jeden Fall kann mich in allem nur anschließen. Und wir bleiben zumindest Tabellen platztechnisch sehr nah beieinander, denn Köln hatten wir schon, Hamburg jetzt auch. Es geht um den Drittplatzierten der Saison 24-25 und zwar um die SV Elversberg. Horst Steffen gerade schon ein bisschen angesprochen, der ja das, ja, ist ja kein sinkendes Schiff, ist ja eigentlich ein sehr, sehr gut schwimmendes Schiff, verlässt und nach Bremen abwandert. Und ich kann dir sagen, das ist wahrscheinlich die höchste Platzierung, die du in den nächsten Jahren in Elversberg erleben wirst. Deswegen ist es schade, dass es nicht für die erste Liga gereicht hat.
Auch die Art und Weise war ja einfach
herzzerreißend. Unglaublich bitter. Sie haben unglaublich tollen Fußball gespielt. Sie haben attraktiven Fußball gespielt. Sie sind nicht ohne Grund da oben gelandet. Horst Steffen, ein fantastischer Trainer, auf den ich mich in der ersten Liga unglaublich freue. Ich bin gespannt, wie das Elversberg auffangen wird. Ich bin noch so ein bisschen skeptisch, wie es nächste Saison mit denen weitergeht. Diese Saison muss ich aber sagen, das ist für mich Salzgitter. Also mehr Erfolg kannst du kaum rausholen.
Mehr Erfolg so einem Verein als Salzgitter geht nicht.
Ja, da sind die ungefähr gleich groß.
Da kann ich mich nur anschließen. Wir hätten auch einfach Salzgitter Stadtteile ranken können. Salzgitter Bad, Geppertshagen, das wäre auch, wär auch gut gewesen.
Da hätte ich, glaube ich, Salzgitter aufgeheizt.
Stehen bei dir bald alle Stadtteile vor der Tür.
Elversberg, Salzgitter Straßen. So Berliner Straße ganz unten. Also, Werderstraße
dann. Da bin ich aber zu wenig drin.
Ja, gut.
Ich kann mich da nur anschließen, da müssen wir nicht drum herum reden. Eine der wenigen Mannschaften, die man sich angucken konnte, fand ich, über 34 Spiele hinweg. Leider werden sie jetzt natürlich ein bisschen auseinandergepflückt. Neubauer ist weg, Baum ist weg. Das ist die Flügelzange in der Viererkette, wenn man das so sagen will. Mhm. Für Damar und Aslani hat man jetzt schon die vermeintlichen Ersatzspieler geholt mit Cheka und Luca Pfeiffer. Bin ich mal gespannt. Ich glaube aber nicht, dass sie die Qualität halten werden können. Und ja, das war jetzt auch, also ich glaube, Horst Steffen hat auch gemerkt, dass er da so ein bisschen eine Decke erreicht hat und jetzt hat er halt die Chance, den nächsten Schritt zu gehen. Ist jetzt auch nicht mehr der allerjüngste Trainer, da kann ich auch den Abgang verstehen. Und Elversberg wird nächstes Jahr wieder, glaube ich, eine ruhige Zweitligasaison spielen.
Ja, es wird auf jeden Fall ein Stück nach unten gehen. Ich hoffe einfach nur, dass sie das Spielkonzept beibehalten können. Ich weiß nicht, inwiefern Luca Pfeiffer dafür spricht, weil das ja dann eher dieser typische Stürmer-Box-Besetzung. Hatte jetzt Luca Pfeiffer nie so als mitspielenden Stürmer im Sinn. Mitspielende Stürmer gibt es aber vielleicht auch im nächsten Verein. Wir gehen vom einen Relegationsspiel zum anderen. Ja, Eintracht Braunschweig. Was soll man dazu sagen? Eine Saison, die man sich anders vorgestellt hat, glaube ich.
Es ging los mit gemeinsam wachsen.
Gemeinsam wachsen.
Mit dem Slogan da.
Und dann hinten raus zusammenhalten. Hermann hat viel dafür getan, dass dieses Ding auch einfach mal zusammenbricht. Gewachsen ist nicht, zusammengehalten wurde irgendwie dann doch mit allen Mitteln und Wegen. Ja. Bin froh, dass es vorbei ist. Und ich gebe sie aus einem einzigen Grund nicht in Salzleckstein. Und das ist die Rückrunde. Und Ron-Torm Hoffmann und Lino Tempelmann, weil meine Fresse habt ihr uns im Rucksack gehabt. Das ist Wahnsinn.
Ja, und Rayon darfst du natürlich auch nicht vergessen.
Ja.
Der uns da auch, also ohne den wären wir auch weg.
Der bleibt noch eine Saison.
Also ich glaube, selbst die Daniel-Meyer-Saison hatte ich mehr Spaß am Fußball bei Eintracht als diese Saison.
Ich sag dir auch warum, weil du nicht vor Ort sein konntest.
Ja, genau, weil da war man allgemein so ein bisschen distanzierter und ich war auch ein halbes Jahr in Kolumbien jetzt diese Saison, aber man konnte ja gar nicht ins Stadion damals. Also so oft Klatschen auch bekommen für mich. Ich komme aus einer Zeit, auch aus einer sehr guten Zeit zugegebenermaßen, aber wir haben nie auf die Fresse bekommen. Also es ging erst los in Bielefeld damals, aber du hast eigentlich früher nie 5-1, 4-0 irgendwas verloren. Dieses Jahr 4-mal und 7-mal mit 3 plus Toren.
Ja.
Fürchterlichen Fußball gespielt. Also noch schlimmer als die Klatschen, da war man halt einfach chancenlos und hat sich dann ergeben, waren die Spiele
gegen die Aufsteiger,
wo man sich einen abgemüht hat und einfach diese Hilflosigkeit gesehen hat. Und Ja, das Einzige, was halt diesen Verein in Salzwasser hieft gerade, ist Ron-Torben Hoffmann und Tempelmann und Philipp.
Ja.
Und ich habe große Angst vor nächster Saison. Ganz, ganz große Angst.
Ja, stimme ich dir zu. Ich glaube, die ganze Gefühlslage hat da ja auch Sven Köhler immer nochmal aufgegriffen, genauso wie Fabio Kaufmann mittlerweile und jeder andere Spieler bei der Eintracht. Einfach froh, dass der Bums jetzt vorbei ist. Mal gucken, ob der Trainer vor Saisonstart schon feststeht oder ob man sich da ein bisschen mehr Zeit lässt.
Man ist schon eine Woche rum, nein, nichts gehört, nichts gehört.
Ich gucke jeden Tag auf TM oder so.
Gibt's nicht mal ein Gerücht?
Gibt's da gar nichts. Und ich sag dir, wie es ist. So wie es läuft, halten wir jetzt Ryan Philipp, der wird nicht verkauft, so wie Ragnar Ache, dann steigen wir nächste Saison ab und verlieren Ryan Philipp ablösefrei.
Ja, der wird ja gerade auch gehandelt für so, also bei Mainz ist er ja wohl raus.
Ja.
Die sollen wohl 2,5, 2,25 irgendwas geboten haben. Da bin ich auch ehrlich, das ist mir auch zu wenig. Also ganz ehrlich, hätte er ein Schalke-Trikot an, würde da 6 bis 7 Millionen draufstehen. Da bin ich überzeugt von. Das gleiche gilt für, ja, sieht man ja auch bei Lautern. Also Aachen ist vielleicht noch ein Tick besser, aber ich glaube, Philipp ist auch jünger. Also mehr als, also 3 Millionen müssen eigentlich schon drin sein, finde ich.
Ja, ich finde es einfach geil, dass Mainz sagt, ja, so viel Geld zahlen wir nicht und im Gegenzug Benedikt Hollerbach für 10 Millionen kauft. Also, ich weiß nicht, finde ich irgendwie komisch, finde ich so ein bisschen, ja, nicht nachvollziehbar. Was ich jetzt schon gehört habe für ein Gerücht, da freust du dich wahrscheinlich so ein bisschen drüber. Max Brandt ist im Gespräch. War auch eigentlich klar, wenn wir drinnen bleiben, wird da mal angeklopft. Und ich sag dir jetzt mal ehrlich,
würde nehmen.
Wär der nicht aus Braunschweig?
Ja, man muss ja.
Wäre das so ein Top-Transfer?
Man muss ja erstmal den Steigeruch drin haben, das ist richtig. Haben wir.
Hat man ja in Braunschweig
nicht so ganz, ja.
Ja, ja.
Ja, lass uns drüber reden, wenn es dann vielleicht mal so wenn's weit
passiert.
Ist. Hm. Ich möchte auch nicht mehr weiter über Eintracht reden. Gerne weiter.
Wissen wir auch nicht. Gerne weiter. Ragnar Ache hast du gerade angesprochen.
Mhm.
Gibt es nur einen Verein, dem er zugehörig war in der zweiten? Ja, drei Vereine mittlerweile sogar, wo er jetzt stecke. Ja, Quatsch gelabert. Aber es geht um den Verein, bei dem er zuletzt war, bei den
drei Roten Vereine?
Teufeln Uffe. Fürth, Lautern und jetzt Köln, wenn man Köln noch mit reinnehmen möchte.
Ja, ja gut.
Ja, es ist ja auf dem Papier sind sie noch Zweitligist,
wenn sie ihn verpflichten. Auf dem Papier fängt der Vertrag auch am 1. Juli an.
Ja, okay. Gut, auf dem Papier ist er aber zumindest mal diese Saison noch für Lautern aufgelaufen. Und es geht auch um Kaiserslautern und nicht nur um Ragnar Ache. Kaiserslautern lange, lange oben mitgespielt. Ich fand auch den Fußball, den man unter Anfang gespielt hat, ganz ansehnlich. Dann hat man so ein bisschen selber Unruhe reingebracht, indem man am Anfang entlassen hat und Thorsten Lieberknecht dafür geholt hat. Wobei ich aber auch sagen muss, mit Thorsten Lieberknecht machst du in den seltensten Fällen was falsch, wenn du auf eine langzeitige Entwicklung abzielst und nicht auf kurzfristigen Erfolg.
Ja, da gehe ich mit. Wobei meine Frage ist halt schon so ein bisschen, was Thorsten Lieberknecht, also wofür steht er?
Mhm.
Wofür steht Lautern? Da habe ich heute auch einen Artikel beim Kicker zugelesen, dass man sich mal entscheiden muss, wofür man letztendlich steht, wenn man ständig irgendein System voranbringen will. Und dann schmeißt du den Trainer wieder raus, der dann die Spieler dafür aber geholt hat. So ein bisschen wie bei Schalke auch, dass du halt die Dreierkette oder Viererkette wolltest du spielen, dann spielst du aber auf einmal Dreierkette. Dann holst du dir auch irgendwie so einen Ronstadt rein, der dann wieder diese Schienenposition abbildet. Dann spielst du auf einmal wieder Viererkette. Jetzt mit Lieberknecht, der spielt ja auch eher Viererkette. Und da muss man sich dann halt auch im Klaren sein, was man will, weil danach richtet man ja auch den Kader dann aus. Ja. Insgesamt kommt man Lautern aber immer, es war immer was los. Man konnte sich's gut angucken. Es war immer laut. Viel Euphorie auch mit dabei. Das ist das Geile an Lautern, dass da auch irgendwie dann so Euphorie dann auch schnell mitschwingt. Lukas Sürch, würde ich lobend erwähnen.
Hat mich Top-Transfer.
Komplett überrascht. Habe ich gar nicht kommen sehen. Und insgesamt eine Salzgrottensaison im dritten Zweitliga-Jahr kann man so wie wir machen.
ja, man hat Ewigkeiten oben mitgespielt, deswegen gehen sie bei mir auch in die Salzgrotte mit rein. Man hat sich so ein bisschen selber ausgebremst, bin ich immer noch der Meinung. Also, wie du meintest, man hat dann da ja, Entscheidungen getroffen, die dann vielleicht nicht so passend sind. Aber sei es drum, ich bin mal gespannt, wie sie nächste Saison aufstellen, weil sie dann nicht mehr den Bonus Ragnar Ache haben. Bin mal auch gespannt, Marlon Ritter wird ja auch immer jetzt ein Stück älter. Ob der nochmal so zwei wichtige Saisons spielen kann, wie er ja, zuletzt gezeigt hat. Das ist aber alles noch Zukunftsgebabbel. Und ähnlich in die Zukunft habe ich auch geguckt mit der ersten Trainerentlassung, denn das war Anfang der Saison für mich Miro Klose. Der hat durchgehalten und der hat aus Nürnberg eine unglaublich interessante Mannschaft geformt diese Saison.
Mhm. Ja, interessante Mannschaft für viele Bundesligisten. So würde ich es beschreiben.
Ja.
Weil von dieser Mannschaft wird nicht mehr so viel übrig sein im Juli beim Trainingsstart. Mhm. Wir sind ganz okay reingekommen, hatten dann eine schwierige Phase, wo Klose auch wirklich auf der Kippe auch stand. Da gab es das Spiel gegen Preußen Münster, wo sie ja mit Hängen und Würgen gewonnen haben. Dann kam eine Phase, wo sie also fußballerisch wirklich gut waren. Und dann immer, wenn man dachte, okay, jetzt haben sie sich gefunden, die Konkurrenz schwächelt oben, vielleicht jetzt ein Sieg, dann ist man oben dran, dann hat man es immer vergeigt. Und hinten raus hat man es aber so dermaßen austrudeln lassen, bis man dann ja nochmal von Eintracht eingeladen wurde, 4 Stück zu machen. Und ja, das Problem ist, dass man auf den vielen Talenten nicht so ganz aufbauen kann. Man kann halt viel Geld einnehmen, was positiv ist. Man hat einen Finn Jeltsch in der Winterpause verloren. Ein Zimas ist weg.
Ja.
Kastrop ist weg. Janda ist mehr als fraglich, ob der noch bleibt.
Justwang, glaube ich, auch.
Ja, insgesamt muss ich in eine Salzlampe gehen.
Sticht bei mir auch. Weil einerseits hat diese anfängliche Skepsis wurde so ein bisschen ausgelöscht. Ich finde Miro Klose einen sehr, sehr interessanten Trainer, vor allem auch mit dem Konzept, was Nürnberg hat, einfach viele junge Spieler zu spielen. Und da passt halt ein Trainer, der viel Erfahrung mit jungen Spielern gemacht hat in der Bayern-Jugend, einfach perfekt rein. Aber wie du meintest, man kann halt wenig Profit tabellentechnisch daraus schlagen, außer halt das Monetäre.
Ja.
Mit diesem ganzen jungen Gemüse.
Man sollte auch sagen, Nürnberg ist ein Verein, der Geld braucht.
Ja.
Und die auch noch Verbindlichkeiten abbauen müssen. Und
weil ich meine, dass das eröffnet dir auch wieder Sachen. Ne?
Klar,
wenn du da 27 Millionen für Zimas einnimmst, dann.
Na gut, das sind ja
gut, dann. Du hast auch für 18 Millionen gekauft.
Letztendlich bleiben halt 3 über oder 3 bis 5 hatten wir mal ausgerechnet.
Ja. Aber selbst dann, das ist auch einfach fantastisches Management, dass du vor der Saison sagst, ja, schreib da mal für 18 oder ich weiß nicht, 20 Millionen Aufstiegsklausel rein für Zimas.
Machen wir.
Einfach Wahnsinn, einfach schlau.
Ja, ist das wirklich gut gemacht. Telalovic haben sie jetzt schon neu geholt für vorne.
Ja.
Ja, ich bin gespannt, aber ich glaube, wir können auch weitergehen.
Ja, jetzt hast du mich ein bisschen überrumpelt, deswegen muss ich hier so tun, als hätte ich irgendeinen Übergang vorbereitet, während hier das Rad noch ein bisschen durchläuft. So ein bisschen eine ähnliche Saison wie Nürnberg, fand ich zumindest, dass sie ganz attraktiven Fußball gespielt haben, aber nie so richtig oben angerückt sind, sondern immer, wenn sie dann punkten konnten oder hätten können, sie dann verloren haben und dann, ich glaube, von Anfang bis Ende der Saison auf Platz 12 waren, der SV Darmstadt. Und das ist irgendwie kurios, weil ich finde, sie haben eins der besten Offensivtrios der Liga mit Liedberg, Hornby und Corridor und die haben die ganze Liga auseinandergeschossen. Aber die kamen nie vom Fleck.
Die waren auch immer noch Zwölfter danach.
Ja.
Das hatte ich auch den Eindruck, dass sie einfach 5 Spiele in Folge 5-1 gewinnen und am Ende sind sie Elfter. Und andere Vereine gewinnen 1 und springen direkt 4 Plätze hoch. Man hat so katastrophal reingestartet.
Ja, das stimmt.
Also da hat man wirklich Angst gehabt, dass man durchgereicht wird, glaube ich. Lieberknecht hat ja dann von alleine gesagt, okay, ich schaffe das hier nicht mehr. Und dann hat man Florian Kohfeldt geholt, wo wir beide auch skeptisch waren.
Ja. Restskepsis bleibt noch so ein bisschen.
Ja, wahrscheinlich. Zwischenzeitlich hat natürlich auch eine halbe Start- oder eine ganze Startelf einfach auch gefehlt. Viele Verletzte gehabt. Auch. Aber auch ein Coach, der manchmal so ein bisschen, also manchmal hatte er ganz wilde Phasen, wo er Dinge gesehen hat, die ich nicht gesehen habe.
Das Braunschweig-Spiel beispielsweise.
Ja, aber auch das in Magdeburg zum Beispiel. Hm. Ja, keine Ahnung, wo ich mit Darmstadt hin soll. Sie kommen halt aus der Bundesliga, haben deshalb ein anderes finanzielles Backing, meiner Meinung nach. Salzwasser.
Salzwasser sogar. Ich bin in Salzlampe gegangen, weil erst am Anfang der Saison, bevor dann Floco kam, er aussah, als würden sie mit uns um den Abstieg spielen. Aber sie haben sich ja zumindest mal dahingehend stabilisiert. Aber trotzdem irgendwie auch keine so richtig zufrieden. Also für mich sind sie so, sie passen in Salzlampe, weil sie genau das widerspiegeln. Also viel da mehr, ist irgendwie nicht viel passiert.
Viel mehr auf und ab finde ich noch. Wenn ich sie mit Nürnberg vergleiche, finde ich, hat Nürnberg die bessere Saison gespielt.
Ja, fand ich auch.
Habe ich auch
die aber Tabelle auf meiner Seite. Aber ich fand das nicht so ausschlaggebend, dass ich sage, ja gut, dann muss die eine jetzt dahin und die andere dahin. Ich vergesse die ganze Zeit, das scheiß Rad zu drehen, deswegen weiß ich.
So viel ist ja auch nicht mehr.
So viel ist ja auch nicht mehr. Wir haben, boah, das ist ja genau in der Mitte stehen geblieben. Es ist Fürth.
Ja, kann man genauso weitermachen. Fürth ja. Ist reingegangen mit einer halben Mannschaft gefühlt. Das haben sie ja letztes Jahr auch schon so gemacht.
Konnten kein 11 gegen 11 spielen.
Ja, nee. Ich weiß auch nicht, Fürth ist, die spielen seit x Jahren in dieser zweiten Liga mit. Und so langsam ziehen aber auch Vereine an ihnen vorbei. Und ich fand, spielerisch kann ich dir nicht groß sagen, wofür sie stehen. Dann hat man Zorniger das Kapitel beendet. Zorniger fand ich jetzt auch nicht den sympathischsten Coach, aber danach geht's ja auch nicht. Dann hat man da Sievert gehabt, wo ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, das ist ein Interimscoach. Diesen Vibe hat er mir einfach gegeben. Und jetzt macht man da weiter mit Thomas Kleiner, heißt er, glaube ich, in der neuen Saison. Und man muss mal grundlegend umbauen, glaube ich.
Ja.
Weil das ist wirklich bieder. Rigotta und Green hat man da.
Die
beide auch nicht jünger werden.
Die spielen schon in der zweiten Liga, da wurde ich geboren, glaube ich. Also, die spielen auch seit immer bei Fürth. Ich glaube, die haben noch nie einen anderen Verein gesehen. Kommt für mich zumindest so rüber. Ich glaube, Green war mal bei Schalke, ne?
Boah, gute Frage.
Das glaube ich, jeder war irgendwie mal bei Schalke. Rigotta bestimmt auch.
Nee.
Der Schalke-Jugend.
Rigotta ist bestimmt aus der eigenen Jugend von Fürth.
Ja, das kann auch sein.
Ich weiß es nicht.
Ja, ich stimme dir da in einem zu. Vor der Saison haben wir schon gesagt, dass wir Bauchschmerzen mit Fürth haben, weil das doch einfach qualitativ wie quantitativ auf dem Transfermarkt recht überschaubar war. Dann hatte man auch einfach Spieler, die schon etwas über dem Zenit waren, gerade angesprochen. Rigotta Green.
Ja, sind die über dem Zenit?
Fußball gespielt. Ja, ich finde, bei Green hat man es dann irgendwann angemerkt. Ich fand ihn jetzt nicht so überragend oder so stabil wie letzte Saison. Rigotta eher. Vielleicht
liegt es aber auch einfach auch immer, an der. Die Schultern hat auch immer alles.
Ja, das stimmt. An der rein mannschaftlichen Zusammensetzung. Marco John, den man geholt hat, konnte überhaupt nicht mehr an das Qualitätslevel anknüpfen, was er zuletzt bei Fürth hatte. Ja, ich bin da sehr skeptisch. Auch nicht für nächste Saison. Man hat drei Trainer verbrannt, man hat keinen guten Fußball gespielt. Für mich ist es Salzwasser und da hat nicht viel gefehlt, dass ich sie noch einen runterlege.
Gehe ich mit. Man hat halt, souverän war der Klassenhalt ehrlich gesagt auch nicht, aber man hat es halt dann doch geschafft.
Man hatte viel Mithilfe auch. Viel Mithilfe auch durch einen Verein, der ja so ein bisschen an sich selber gescheitert ist, interessanten Fußball gespielt hat, viele junge Talente gespielt hat. Aber dann hat man hinten raus auch irgendwie immer viel, viel Lehrgeld gezahlt und ist dann als zweiter direkter Absteiger runtergegangen. Es geht um Ulm.
Ja, gehe ich erstmal in allem mit. Ulm hat so viel Lehrgeld gezahlt, sie haben aber nie draus gelernt.
Ja.
Also es gibt ja diese Tabelle, wo die nach 75 Minuten Platz 7 belegen würden. So belegen sie Platz 17, weil man immer wieder Spiele aus der Hand gegeben hat, Führungen verspielt hat, ein Unentschieden dann auch noch verspielt hat, späte Gegentore. Defensiv stand man eigentlich immer gut, man hat sich nie abschießen lassen.
Hm.
Also HSV-Spiel klammer ich mal aus, das war auch eine psychische Extremsituation.
Ja.
Ja, durchaus auch Talente drin gehabt. Das gleiche wie bei Münster, was ich auch schon gesagt habe, die haben halt seit zwei, also die sind vor zwei Jahren in die dritte Liga aufgestiegen, haben dann den Durchmarsch gemacht. Also die Entwicklung kam auch ein bisschen zu schnell. Oder die Entwicklung ging zu schnell, da kann gar nicht alles mitwachsen. Und ich finde, man hat sich gut präsentiert. Man hat auf den Verein, man hat den Verein erstmal wieder auf die Karte gepackt, man hat ein sympathisches Bild abgegeben. Und halt, ich gehe in eine Salzlampe sogar.
Oh, okay. Ich gehe einfach in Salzwasser und das ist auch einfach nicht der schlechten Arbeit geschuldet, sondern ja, weil man einfach dann, wie wir schon angesprochen haben, viel Lehrgeld zahlen musste, weil am Ende auch irgendwie auch die Nerven versagt sind. Also ich glaube, man hat 3 Elfer verschossen in den letzten Spieltagen. Max Brandt gegen Münster, der da nochmal so einen kleinen Aussetzer hatte.
Wir hätten das also, Eigentor gemacht. Du weißt, welches meine gegen Hannover.
Ja, Allgeier? Das kann sein, ja, der geht jetzt zu Hannover. Das war bestimmt vorher abgesprochen.
Ja, gemeint, die Truppe wird so ein bisschen auch jetzt auseinandergekauft. Strumpf geht zu Bochum, ist schon safe. Telalovic zu Nürnberg. Brandt hat Interessenten, Krattenmacher ist sowieso weg. Ich denke mal, auch ein Keller wird noch im Gespräch sein beim ein oder anderen
Allgeier Verein. Ist, genau, hast glaube ich schon Allgeier bei Hannover im Gespräch?
Ist das, aber ist noch nicht durch, oder?
Ja, er war, glaube ich, vor Ort also heute. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist er morgen schon durch. Ja, da ist einfach viel Umbruch, also auch nächste Saison dabei. Man hat so ein bisschen alles auf eine Karte gesetzt, man hat gesagt, gut, dann versuchen wir mit den jungen Talenten die Liga zu.
Auch aus finanzieller Sicht nicht anders möglich.
Ja, aber man kann Ulm nicht viel vorwerfen, muss man sagen.
Ja, genau.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Deshalb habe ich sie in Salzlampe.
Ja, jetzt eine Überleitung, für die ich dich brauche. Mike, sag mal.
Schalke.
Ja, der FC Schalke 04. Ist, glaube ich, es gibt nur ein Tier, wo er reingehen kann.
Du müsstest eigentlich ein extra Tier aufmachen.
Du bräuchtest ein extra Tier. Kurz mal hier die rohen Fakten. 3 Trainer die Saison gehabt, absolut schrecklichen Fußball gespielt, historisch schlechteste Platzierung hingelegt, Ben Manga hat kalte Suppe gekocht, ist ein Salz-Leckstein. Wir reden jetzt vielleicht auch gleich über den neuen Trainer, der mal kommt. Ich habe echt Bauchschmerzen, wenn ich Schalke höre.
Ja, gehe ich absolut mit. Schalke hat auf dem Platz richtig schlecht gespielt.
Mhm.
Also nach dem 5-1 gegen Braunschweig dachte man ja, oh, dieses Jahr geht's hoch. Ist dann nicht ganz passiert. Dann hatte man, Schalke ist ein kompletter Mindfuck für mich. Ich verstehe es einfach nicht, wie man so unprofessionell arbeiten kann. Ich finde, die haben auf dem Platz schon nicht gut ausgesehen, aber neben dem Platz sich auf allen, also wirklich auf allen Ebenen blamiert. Also die einzigen, die sich nicht blamiert haben, waren, glaube ich, so die Fans. Da fällt mir jetzt gerade nichts ein, was die sich ankreiden können. Aber vom Aufsichtsratschef bis zur Putzfrau kann sich da jeder was ankreiden, glaube ich. Und ich finde es wirklich unprofessionell, wie da Interviews gegeben werden, wie da Sachen ans Tageslicht kommen. Ich bin sprachlos. Jede Woche haben wir hier ein Thema.
Ja. Ich kann dir nur zustimmen in allem. Ich hatte dir auch privat geschrieben, weil ich jetzt Baumann seine neue PK gehört habe oder die Einstiegs-PK von ihm, wo er meinte, ich möchte Schalke ein neues Gesicht geben. Ist immer so ein bisschen schwer, weil jede Saison möchte irgendwem ein neues Gesicht geben. Also entweder ist es der Trainer, der Schalke ein neues Gesicht geben will, der Sportdirektor, der Schalke ein neues Gesicht geben will oder der Sportvorstand, der Schalke ein neues Gesicht geben will. Aber vielleicht sollte man sich darauf einigen, was das Gesicht von Schalke sein soll, weil nur etwas Neues zu machen reicht halt auch nicht, sondern man braucht halt auch einen Plan hinter und den hat man nicht. Man hat Ben Manga geholt, weil es Ben Manga ist und weil er immer ganz tolle Transfers macht.
Man hat ihn aber eingesetzt auf einer völlig falschen Position.
Ja.
Man hat ihm halt einfach einen Sportdirektor, Manager-Posten gegeben, also qualifiziert ist er als Scout und Kaderplaner. Ja.
Dann hat man an Karel Gerrards vorbeigearbeitet, was ihn dann seinen Job gekostet hat. Hat dann Keith van Wonderen eingestellt.
Das war Fiebertraum von vorne bis
hinten. Das war wirklich ein Fiebertraum. Der hat am Ende auch alles nochmal eingerissen, weil er gesagt hat, fuck it, Digga, ich bin hier eh bald weg. Ja, und jetzt hat man die ganze Zeit gesagt, ja, man möchte einen deutschsprachigen Trainer mit einer klaren fußballerischen Identität holen. Im Gespräch waren Kwasniok und Titz geworden. Das ist klarerweise Muselic.
Muselic, ja. Der Muselic. Mann ist Österreicher, erfüllt damit das Kriterium deutschsprachig.
Deutsch, ja.
Ist auch ganz wichtig, dass wir wieder einen österreichischen Trainer haben nach Gerhard Struber, dass wir wieder die schöne Aussprache und den Dialekt haben.
Aber er hat ja bosnische Wurzeln. Also ist das dann so ein tiefer österreichischer Dialekt?
Ich habe ehrlich gesagt noch keine Interviews angeguckt. Nur, ich kannte ihn vorher nicht. Wenn man sich dann aber mal mit ihm beschäftigt und mal hinter die Fassade guckt, für was er steht, dann frage ich mich doch, wie man auf Schalke arbeitet. Offensichtlich ohne Plan, weil man geht mit, also man hat sich ja offensiv um Titz und Kwasniok bemüht. Das sind Trainer, die beide in eine Richtung gehen. Klar haben die Unterschiede, aber die wollen den Ball haben, die wollen aktiv spielen, die wollen offensiv was zeigen. Und Muslic ist das Gegenteil. Der will sich,
krankes Gegenteil.
Der will sich Muslic, da hinten rein und langer Hafer.
Muslic hat ähnliche Ballbesitzstatistiken wie wir unter Schiele damals. Und unter Schiele hatten wir immer so um die 30, wenn auch mal 28% Ballbesitz. Und das hat Muslic mit Plymouth Argyle in der zweiten englischen Liga auch gespielt. Ja, steht für, ja, wenn man es positiv ausdrücken möchte, aggressiven Umschaltfußball.
Das ist so scheiße, ehrlich.
Ja, wobei man auch sagen muss, die Siege, die er bei Plymouth geholt hat, ja, kommen auch eher Prädikat Zufall. Also,
das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung.
Ja, also ich hab mir mal so ein bisschen was angeguckt. Drei Siege hat man eingefahren, wo der Gegner 2,1 XG hatte und man selber so um die 0,9 im Schnitt. Also da ist dann Torchancenmaximierung groß geschrieben. Ja, man kann sich, glaube ich, auch sehr, um es nett auszudrücken, destruktiven Fußball einstellen. Und das hat bei mir die einfache Frage aufgeworfen, ist Ballbesitzfußball zu schwer für Schalke 04 und den Verein?
Ja, doch. Ich glaube wirklich, mit dem Kader ist es wirklich zu schwer, allerdings. Nee,
nicht nur der Kader, sondern der ganze Verein. Ich glaube, mit Schalke 04 kannst du kein Ballbesitzfußball spielen.
Ja, du musst halt auch mal dafür die Spieler einkaufen und Geduld haben und die haben sie halt nicht. Man hat jetzt auch zwei Experimente gehabt mit Geratz und Van Wonderen, die sind beide krachend gescheitert. Jetzt holt man sich das dritte Experiment rein. Also ich bleib da weiterhin skeptisch. Freue mich auf 34 Wochen Entertainment nächstes Jahr. Weil, also leider, ich würde gerne was Positives erzählen, aber kann ich nicht.
Ja, wir sind uns da einig, dass es in Salzleckstein kommt. Meine abschließende Meinung ist einfach, ich glaube, ein Christian Titz würde, wenn man ihm Zeit gibt, auf Schalke gut funktionieren. Aber Schalke möchte ihm, glaube ich, keine Zeit geben oder Zeit einräumen, sondern man möchte einfach möglichst schnell wieder oben landen. Und das kann aber auch ähnlich wie Ikarus werden, dass es dann genauso krachend runtergeht.
Den magst du, ne? Den Ikarus.
Den Ikarus, das ist die perfekte Alliteration.
Ich glaube einfach, dass Titz abgesagt hat. Ich glaube einfach gar nicht, dass Schalke die Option hat. Ich glaube einfach, Titz hat abgesagt. Das weiß ich nicht aus keiner Quelle, aber ich habe so das Gefühl, dass da auch andere Trainer merken, was da los ist und mittlerweile auch einen Bogen drumherum machen.
Mhm.
Ja, und dann fehlt, glaube ich, noch Düsseldorf, ne?
Das hast du sehr, sehr gut analysiert. Dann mach doch mal eine Einleitung.
Ja, Düsseldorf ist eine Mannschaft, die sind so unfassbar tragisch gescheitert die Saison davor, im Elfmeterschießen in der Relegation, kriegen dann ihr Offensivherz rausgerissen mit Zollis. Man musste hier und da ein bisschen umbauen, der Kader war dann gar nicht mal allzu tief. Sie haben das Geld dann reinvestiert, also Engelhardt ist ja auch weggegangen.
Tanaka,
wollte gerade sagen, der ist ja auch weg, also da ist eine Achse weggebrochen. Das hat man aufgefangen. Es war nicht allzu spektakulär fußballerisch, was man gezeigt hat. Es war aber effektiv, würde ich mal behaupten. Und letztendlich hat es dann nicht ganz gereicht, um da oben ranzurutschen, weil so ein bisschen Konstanz gefehlt hat. Vielleicht dann auch Kadertiefe hier und da. Und
ja,
ja, und nächste Saison geht es eigentlich damit weiter, dass jetzt Johannesson schon mal weg ist. Da wird man sich wieder was einfallen müssen. Das ist für mich Salzlampe.
Sticht bei mir, man hat nicht nur Kadertiefe bemängeln lassen, sondern finde ich auch Kaderqualität, weil man hat auch einfach diesen altbekannten 15-20-Tore-Stürmer nicht gehabt. Vince Vermey lange, ich glaube, auch verletzt gewesen, dann auch nie so richtig nah dran, in die Spur gekommen. Kovnatski kam ja, glaube ich, aber erst im Winter, oder?
Ja, aber der hat ganz schön genetzt. Kann mal kurz gucken.
Ich glaube, mein letzter Stand war auch, dass man in Düsseldorf den aber 13 auch holen möchte, ne?
13. Ja, also die Kaufoption, die Werder da veranschlagt hat, die scheint ein bisschen hoch zu sein, aber man unterhält sich, weil ich glaube, Kovnatski hat keine Perspektive in Bremen. Wobei jetzt mit
Horst Steffen. Jetzt mit Horst Steffen.
Vielleicht nochmal ein anderes Bild. Unter Werner ja auf keinen Fall. Da hat er gar nicht gespielt.
Wow. Ja, mal schauen. Aber man hat ja auch mit Pešinović jemanden, der den man so als jungen Prospekt geholt hat, wo man dachte, ja, der kann vielleicht von Vincent Vermey ein bisschen lernen. Das hat auch nicht so ganz geklappt. Allgemein so eine Saison, die fast schon zu erwarten war nach so einer Tragik letzte Saison. Also man hat einfach viel verloren, nicht nur auf dem Platz, sondern dann halt auch im Team. Und man hat aber mit Daniel Thun jemanden, der auf irgendwie, ich habe das Gefühl, der kann einfach auf alles reagieren. Letztes Jahr haben sie ein bisschen ansehnlicheren Fußball gespielt. Diesmal hat man sich auf Pragmatismus verlassen. Aber wenn das auch funktioniert, dann ist das nun mal so. Wir beide gehen in die Salzlampe. Und damit haben wir 18 Vereine.
War doch eine runde Sache.
Würde ich sagen.
Eine Stunde 8. Also das war so ein bisschen unser Saisonfazit. Mal ein bisschen anderer Stil. Könnt gerne mal schreiben, wie es euch gefallen hat. Mhm. Ob wir das nächstes Jahr dann wieder so machen sollen oder dann doch eher etwas klassischer. Wir haben mal so jetzt auf Team der Saison oder Elf der Saison mal verzichtet. Ich glaube, Mannschaft der Saison oder Überraschung der Saison, da muss man mit Elversberg gehen. Hm. Wenn man jetzt hier so reinguckt.
Enttäuschung ist klar, Schalke.
Ich glaube, das stellt sich auch von selbst auf. Spieler der Saison, Aslani. Ja. Wen willst du da sonst noch groß nennen?
Man könnte Selke noch nehmen.
Ja, alles Geschmackssache. Ja, und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Die 337 sind ausgerufen als Ziel.
Ja.
Gerne auch weiterempfehlen. Hast du noch was?
Natürlich habe ich noch was. Schön, dass du die letzten Worte nicht an mich richtest, sondern mich das so ein bisschen implizit aufarbeiten lässt. Denn es geht ja... Das ist ja nicht die letzte Folge, muss man ja sagen, sondern wir haben noch eine im Petto, wo es dann ja auch zwar um Fußball geht, aber weniger um diese Saison, sondern dann halt auch um eure Fragen und vor allem um eure, ich nenne es immer noch Dorfclubs, aber Amateurvereine, bei denen ihr selber vertraglich gebunden seid. Dessen Logos wir ranken, das ist für nächste Woche angesetzt. Wir haben jetzt... Ich sag mal, wir machen jetzt auch die Schranken zu. Wir haben genug Fragen, wir haben genug Vereinswappen bekommen. Das wird, glaube ich, ganz geil werden. Wird vielleicht auch mal ein Stück länger werden, weil wir haben da, ich glaube, 14 oder 15 Vereine und so 6-7 Fragen. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Also Call to Action nächste Woche nochmal reinhören. Dann habt ihr uns erstmal für einen Monat los, mehr oder weniger zumindest. Ist dann auch mal gut, dass da Pause ist und ich gebe dir nicht das letzte Wort, weil das hast du mir ja schon gegeben. Deswegen sage ich einfach nur ganz stumpf: Ciao.
Ciao.